Nun, wie häufig sind eigentlich solche Allergien? Dazu gibt es eigentlich, muss man ehrlich sagen, kaum sinnvolle Daten. Aber ein Blick in das Anaphylaxie-Register aus dem deutschsprachigen Raum zeigt uns zumindest zwei Dinge. Das eine ist, wenn wir hier ganz links sehen, wo Obst aufgelistet ist als Auslöser von schweren anaphylaktischen Reaktionen, das sind also schon Reaktionen mit kardiovaskulärer Beteiligung, sehen wir zwei Dinge, nämlich das eine, dass es bei Kindern selten ist und ganz speziell bei Erwachsenen vorkommt, und das zweite ist, dass Obst als Auslöser solcher Reaktionen ungefähr genauso wichtig ist wie Nüsse oder wie Hülsenfrüchte, wo auch die Erdnüsse dabei sind, oder tierische Produkte wie etwa Fisch oder Garnelen. Ob jetzt tatsächlich Allergien auf exotische Früchte zunehmen, wissen wir nicht. Subjektiv würde ich sagen, das ist durchaus der Fall und ist auch sehr plausibel, weil wir uns vergegenwärtigen müssen, dass tropische Früchte natürlich mittlerweile sehr viel leichter verfügbar sind. Es gibt sehr viel mehr verschiedene, sie sind wesentlich billiger. Vor 20 Jahren haben Sie das vieles nur im Delikatessengeschäft bekommen, was Sie heute beim Discounter bekommen. Die Menschen haben sich auch geändert, sind offener. Wir haben auch vermehrt Patienten mit Migrationshintergrund, für die natürlich exotische Früchte ein ganz normales Nahrungsmittel sind. Und wir haben auch die spezifische Problematik des Tourismus, wo eben Menschen in fernen Ländern mit neuartigen Substanzen in Kontakt kommen. Das lässt sich auch ein bisschen verifizieren, wenn wir uns den Verbrauch an exotischen Früchten in Österreich anschauen. Da gibt es tatsächlich Statistiken, die man hier abrufen kann. Und das ist die Situation vor etwas mehr als 20 Jahren. Da gibt es im Wesentlichen zwei Früchte, Banane und Zitrusfrüchte, ein bisschen Kiwi und das war's schon. Und 20 Jahre später hat sich die Situation aber doch merklich geändert. Banane und Zitrusfrüchte sind zwar nach wie vor die dominanten Früchte, aber wir sehen doch zumindest schon Erhebliches. Ananas, Mango und Feige zum Beispiel sind also ganz erfolgreiche Newcomer auf dem Markt. Und es gibt natürlich auch noch viele andere Früchte, die Sie auch kennen und die mittlerweile auch schon routinemäßig in jedem Supermarkt zu finden sind, wie Granatapfel, Kapstachelbeeren, Kaktusfeigen kriegt man mittlerweile fast überall. Andere Sachen, da muss man vielleicht schon eher auf den Naschmarkt gehen. Jetzt ist es so, man sollte doch annehmen, nachdem die Allergie eine erworbene Erkrankheit ist, dass man die erst bekommt, wenn man mit diesen Nahrungsmitteln in Kontakt gerät. Und daher sollte man auch annehmen, dass eine Mangoallergie zum Beispiel dort häufig ist, wo auch viele Mangos gegessen werden. Und das ist zum Beispiel in Indien, die sind der weltweit größte Produzent von Mangos. 98% davon werden im Land verzehrt und trotzdem in Indien gibt es kaum Mangoallergien, aber in Österreich. Und auch wenn wir jetzt andere tropische Früchte anschauen, zum Beispiel die Feigen, haben wir eine ganz ähnliche Situation. In der Türkei gibt es selten Feigenallergien, in Österreich aber relativ häufig. Oder wenn wir die Kaki anschauen, eine chinesische Frucht, so finden wir Kaki-Allergien in China, wo das häufig gegessen wird, kaum, aber in Österreich. Das ist zumindest einmal ungerecht, würde man sagen. Und die Frage ist, woher kommt das? Eigentlich ist es vielleicht so, dass diese frühe und intensive Exposition bei diesen Personen in diesen fremden Ländern eine Toleranz induziert. Aber das ist offensichtlich nicht so, wie dieser Fall einer Allergie auf Jackfruit veranschaulichen soll. Ich weiß nicht, ob alle von Ihnen eine Jackfruit kennen oder schon gegessen haben. Das ist eine imposante Frucht, die größte Frucht der Welt, kann über 50 Kilogramm schwer werden. Und wenn Sie das interessiert, können Sie das auch am Naschmarkt kaufen. Dieses Foto ist am Naschmarkt aufgenommen worden. Auch größere Supermärkte bieten das mittlerweile an. Es geht um eine 37-jährige Patientin, geboren in Malaysia, die seit 10 Jahren in Österreich lebt, die aber immer wieder zwischendurch ihr Heimatland besucht hat und dort so wie früher auch immer diese Jackfruit gegessen hat. Und sie berichtet eben, dass sie mit jedem Heimatbesuch hat sie zunehmend Unverträglichkeitsreaktionen gemerkt. Oraler Juckreiz, Halshänge, Übelkeit, Erbrechen. Es wird hoffentlich nicht an der österreichischen Staatsbürgerschaft liegen, dass man hier sozusagen damit einen Risikofaktor hat. Man könnte hier zumindest argumentieren, dass diese Patientin im Zuge dieser Heimatbesuche erst allergisch geworden ist und sich durch die Jackfruit sensibilisiert hat. Es gibt aber auch Fälle, wo jemand schon beim allerersten Mal, wenn er das isst, auf die Jackfruit reagiert. Und das ist dieser österreichische Patient, der auf einer Urlaubsreise nach Thailand eben erstmals Jackfruit isst und nach 10 Minuten bereits eine massive allergische Reaktion mit inspiratorischer Atemnot und einem Erstickungsgefühl und Stimmverlust berichtet. Bei dem haben wir dann in einer Hauttestung, einem sogenannten Prick-Test mit einer nativen Jackfruit, tatsächlich nachweisen können, dass hier eine spezifische Jackfruit-Allergie besteht. Was ist sozusagen das Rätsels Lösung? Was haben diese beiden Fälle denn eigentlich gemeinsam? Und es ist etwas sehr Einfaches und Banales. Beide haben eine Birkenpollenallergie. Und man weiß heute aus einer Reihe von Untersuchungen, dass die Jackfruit ein Protein enthält, das dem Birkenpollen-Hauptallergen, das hat den Namen BetV1, sehr, sehr ähnlich ist. Es ist zu 76% identisch. Das heißt, wir haben hier eine allergische Reaktion aufgrund einer immunologischen Kreuzreaktion. Und diese Arten von Nahrungsmittelallergien bezeichnet man als sekundäre Nahrungsmittelallergien. Es kommt hier also zuerst durch verschiedene Inhalationsallergene zu einer Primärsensibilisierung und aufgrund der Kreuzreaktion zu einer nahrungsmittelallergischen Reaktion. Und diese sekundären Nahrungsmittelallergien sind eigentlich bei den meisten Früchteallergien vorhanden. Und gerade bei exotischen Früchten wissen wir, dass schwere, teils schwere Reaktionen gerade bei erstmaligem Konsum nicht ungewöhnlich sind. Wenn wir das jetzt ein bisschen genauer verstehen wollen, was da dahinter steckt, müssen wir uns ein bisschen in die Welt der Moleküle bewegen. In den letzten Jahren sind sehr, sehr viele Allergene, das sind also fast immer Proteine, sehr genau identifiziert worden. Es sind die Aminosäuresequenzen analysiert worden und man kennt auch sozusagen die dreidimensionale Ausprägung dieser Proteine und das sind hier so verschiedene Beispiele, wie diese Allergene im Modell aussehen. Und was Sie hier erkennen können, ist, dass es auch immer wieder Allergene oder Proteine gibt, die sehr auffallend ähnlich sind. Hier haben Sie zum Beispiel ein Allergen aus der Walnuss und das ist eines aus der Erdnuss. Oder hier haben Sie ein Allergen aus dem Pfirsich und eines aus der Haselnuss. Und diese ähnlichen Allergene, die sehr ähnliche Aminosäuresequenzen haben, die fasst man dann in sogenannte Allergenfamilien zusammen. Das ist eine kleine Auswahl dieser Familien und das will ich auch gar nicht jetzt im Detail mit Ihnen durchgehen. Ich will nur ein bisschen Eindruck machen, womit sich auch heute die klinischen Allergologen auseinandersetzen müssen. Wenn man das aber tut, dann begibt man sich wirklich in ein faszinierendes Universum. Das ist der Professor Heimo Breiteneder vom Institut für Pathophysiologie im AKH in Wien, ein wirklicher weltweiter Experte auf dem Gebiet von Allergenen und Allergenstrukturen. Ein Bild, das am letzten Wörthersee-Symposium im Sommer gemacht wurde. Mir gefällt es so, weil es irgendwie so diesen Aspekt dieses neuen faszinierenden Universums veranschaulicht. Wenden wir uns vielleicht noch einmal dieser Jackfruit-Allergie zurück als Modell. Wir haben ja gesehen, es hängt zusammen mit der Birke. Und was ist denn jetzt der Hintergrund dieser Birkenpollen-assoziierten Nahrungsmittelallergie? Das sind sogenannte PR10-Proteine, das ist jetzt ein Name, den Sie sich nicht merken müssen. Und das Hauptallergen der Birke, das BetV1, kommt in sehr ähnlicher Form auch zum Beispiel im Apfel oder in der Sojabohne vor. Im Apfel heißt es MALDE1, das Malus domesticus ist der Apfel auf Lateinisch. Und dieses Protein hat 59% Sequenzhomologie und wie Sie hier unschwer erkennen können, eben auch eine sehr ähnliche dreidimensionale Struktur. Und beim GlyM4 aus der Sojabohne sind es immerhin auch noch 50%. Daher kann es zu solchen Kreuzreaktionen kommen. Man kennt mittlerweile aus sehr, sehr vielen anderen Nahrungsmitteln ähnliche PR10-Proteine, vor allem von den Rosengewächsen, Apfel, Pfirsich ist ganz klassisch, aber wir sehen es eben auch in einigen tropischen, exotischen Früchten wie der Kiwi, der Feige, Feigenallergien sind bei Birkenallergikern sehr, sehr häufig, eben der schon genannten Jackfruit, der Maulbeere zum Beispiel oder auch der Kakifrucht. Wenn Sie solche Patienten identifiziert haben, müssen die natürlich auch entsprechend informiert werden. Das habe ich Ihnen nur kurz gezeigt. Das ist so ein Infoblatt, das wir bei uns im Allergiezentrum dann allen Birkenpollenallergikern in die Hand geben, damit die wissen, worauf sie in Zukunft ein bisschen Acht geben müssen. Es gibt auch noch andere Pollen, die solche Allergien auf tropische Früchte auslösen können, und zwar den Beifuß. Jetzt weiß ich nicht, jeder von Ihnen kennt den Beifuß, aber er weiß nicht, dass er das ist. Es gibt sogar viele Allergologen, die eigentlich nicht wissen, wie der Beifuß aussieht, obwohl sie seit 20 Jahren Beifußallergien diagnostizieren. Ich zeige Ihnen das. Das ist diese unschöne, fast hässliche Pflanze, die typischerweise auf so Schutthalden oder verwilderten Böden wächst, Gstätten, wie man in Wien sagt. Von der Nähe betrachtet schaut er vielleicht etwas hübscher aus, ist ein Verwandter der Sonnenblume oder vom Löwenzahn, auch wenn man ihm das auf den ersten Blick nicht ansieht. Dieser Beifuß hat eben auch ganz typische Kreuzreaktionen, einerseits eben mit der Kamille oder Sonnenblume, das habe ich gerade angesprochen, aber auch mit tropischen Früchten, nämlich der Mango und der Litschi. Wir haben erst unlängst eine Studie abgeschlossen, wo wir Beifußallergiker mit Mango und Litschi und vielen anderen Früchten getestet haben, wissen daher, dass etwa 25% aller Beifußallergiker so eine Kreuzreaktion mit Mango und teilweise auch mit Litschi haben. Ich habe mir heute Nachmittag noch die Mühe gemacht, einmal durchzurechnen, wie viel Mangoallergiker es geben könnte. Habe das für den Bereich Wien, Niederösterreich, wo Beifußallergien sehr häufig sind, durchgerechnet, bin von einer Zahl von 3 Millionen Einwohnern ausgegangen. Und wenn man jetzt sagt, wie viel Prozent sind allergisch, wie viel davon Pollen sensibilisiert, wie viel Beifuß sensibilisiert, kommen wir immerhin auf eine erkleckliche Zahl von 15.000 potenziellen Mangoallergikern. Ist eigentlich eine erstaunliche Zahl. Ich frage mich ja, wo stecken die alle? Aber ein paar sind zumindest bei uns vorstellig geworden. Zum Beispiel diese 24-jährige Frau berichtet schon über eine Rhinokonjunktivitis im Sommer. Das ist also typisch für eine Beifußpollenallergie. Und nach einem Konsum einer Viertel Mango ist sie joggen gegangen und hat nach kurzer Zeit eine relativ schwere systemische Reaktion, auch mit Kollaps und anschließender Hospitalisierung durchgemacht. Zeigt also, dass Mangoallergien sehr, sehr schwer verlaufen können. In diesem Fall offensichtlich auch noch verstärkt durch den Umstand der körperlichen Anstrengung. Das ist ein bekanntes Phänomen bei nahrungsmittelallergischen Reaktionen und hat den schönen Namen Food-Dependent Exercise-Induced Anaphylaxis. Das heißt, der Konsum des Nahrungsmittels ohne Anstrengung wird vertragen, aber in Kombination mit Anstrengung kann es zu schweren anaphylaktischen Reaktionen kommen. Das ist das Testergebnis bei dieser Patientin, wo Sie wieder diese sehr, sehr starke Hauttestreaktion auf die Mango sehen. Das ist ein Mangobaum, das sind sehr imposante Früchte. Ein ganz interessanter Seitenaspekt ist, dass die Mango auch kontaktallergische Reaktionen auslösen kann, sogenannte Mangodermatitis. Die Mango gehört zur Familie der Anacardiaceen oder Sumachgemächse, da gehört auch die Cashewnuss und die Pistazie dazu und da gehört auch der Ihnen vielleicht bekannte Gift-Efeu dazu oder Englisch Poison Ivy. Dieser Poison Ivy enthält eine Reihe von Katecholen, Urushiol und Cardol, das sind extrem starke Typ 4 Kontaktallergene. Man sagt, dass ein einmaliger Kontakt mit dieser Pflanze bereits zur Sensibilisierung führt. Es kommt lokal in den Vereinigten Staaten sehr häufig vor. Dort können bis zu 80% der Bevölkerung, der allgemeinen Bevölkerung sensibilisiert sein. Und das Interessante ist eben, wenn solche sensibilisierten Patienten Mango essen, die nämlich auch in der Schale ähnliche Katechole enthält, dann kann das zu einer allergischen Keilitis oder perioralen Dermatitis führen, bei Obstpflückern oder Obsthändlern auch zu einem Handekzem. Das ist ja sehr gut dokumentiert in der Literatur. Seltener, aber auch sehr schwer verlaufen können Allergien auf die Litschi. Hier ein 40-jähriger Patient, der geringe Mengen von Litschi bisher vertragen hat, aber als er dann einmal ein paar mehr gegessen hat, ist es ebenfalls zu einer anaphylaktischen Reaktion gekommen. Die Litschi hat ja sehr an Marktanteilen in den letzten Jahren gewonnen und verkompliziert wird das Problem noch dadurch. Hier vielleicht zuerst noch das Hauttestergebnis. Komplexer wird das Problem noch dadurch, dass jetzt auch andere Verwandte der Litschi auf den Markt drängen. Vielleicht kennen Sie schon die Rambutan, die man mittlerweile schon regelmäßig in den Supermärkten sieht und auch immer öfter zu sehen ist die Longan, ebenfalls ein naher Verwandter der Litschi. Was Ihnen als Ärzten vielleicht besser bekannt ist, ist die Assoziation von Fruchtallergien mit einer Latexallergie. Das ist schon sehr lange bekannt. Verantwortlich dieser Allergen ist das sogenannte Hevein, eines der Hauptallergene bei der Latexallergie. Und es gibt in sehr, sehr vielen tropischen Früchten, insbesondere sogenannte Klasse 1-Chitinasen, die auch so ein kleines eine Hevein-Domäne dabei haben, sodass es hier zur Kreuzreaktion kommen kann. Das kann sehr, sehr schwere anaphylaktische Reaktionen auslösen, obwohl wir es mittlerweile selten sehen, weil überhaupt die Latexallergien generell rückläufig sind. So allergische, schwere allergische Reaktionen auf Bananen oder Kiwis sieht man viel häufiger im Rahmen eines anderen Syndroms, nämlich des Ficus-Fruchtsyndroms. Hier ist es so, dass die Zimmerpflanze Ficus benjamina, die Sie sicherlich alle kennen, da sitzen die Allergene in diesem weißen Milchsaft drinnen und der wird auch erogen verbreitet und kann zu einer inhalativen Allergie führen. Und bei sekundärem Kontakt dann mit verschiedenen Früchten, insbesondere der Feige, das ist Ficus carica, gehört also in die gleiche Gattung wie Ficus benjamina, kann es dann auch zu sehr schweren Reaktionen kommen. Die verantwortlichen Allergene sind hier Cystein-Proteasen, die man sehr gut kennt, die kommen auch in der Kiwi, in der Banane, auch in der Papaya und auch in der Ananas vor. Aber typische Auslöser sind eben die Feigen. Darf ich Ihnen auch einen Fall präsentieren, einer 53-jährigen Patientin. Sie isst 3 getrocknete Feigen, klagt dann über Halskratzen und Niesen, entwickelt später dann ein massives Angioödem, das auch zur Hospitalisierung führt. Das Lustige an dieser Geschichte ist, die Patientin hat es nicht geglaubt. Ja, 2 Wochen später probiert sie nämlich erneut eine Trockenfeige unter dem Motto, ich will es wissen, ob das wirklich die Feigen waren. Und obwohl sie sogleich wieder Halskratzen verspürt, ist sie trotzdem eine Feige und das Ganze endet in einer identischen Situation wie 2 Wochen zuvor. Das ist so ein Hauttestresultat. Hier sehen Sie die starke Reaktion auf den Ficus benjamina und hier die Reaktionen auf die Trockenfeige und auf die frische Feige. Ich kehre jetzt noch einmal zu meinem Anfangsbild zurück und stelle noch einmal die Frage, warum gibt es in Indien keine Mangoallergie? Dort gibt es zwar so wie in Österreich die Mangoexposition, aber es gibt keinen Beifuß dort und daher gibt es dort auch keine Beifußallergie. Und die gleiche Erklärung können wir jetzt auch auf die Feige anwenden. Es gibt in der Türkei keine Birkenpollen und in der Türkei hält man auch nicht, so wie das bei uns ist, Fikuspflanzen gerne als Zimmerpflanzen. Daher fehlen diese Sensibilisierungen und es ist dort eine Feigenallergie nicht vorhanden oder zumindest sehr selten. Es gibt schon noch andere Möglichkeiten, andere Allergene, die dafür verantwortlich sein können. Es ist Ihnen hoffentlich klar geworden, dass wir hier bei den tropischen Früchten eine sehr komplexe Situation haben, wie hier nur am Beispiel der Kiwi veranschaulicht, dass sehr, sehr viele verschiedene Allergene hier die Auslöser sein können und je nachdem, welches Allergen das ist, gibt es eben Querverbindungen zu ganz anderen inhalativen Allergenen oder zu anderen Nahrungsmitteln. Es ist aber daher wichtig, dass wir das in der modernen Allergiediagnostik auch aufschlüsseln. Es genügt also nicht nur zu sagen, der hat eine Kiwi-Allergie, sondern wir wollen wissen, welche Allergene stecken dahinter, damit wir den Patienten auch entsprechend gezielt beraten können. Das ist mit der herkömmlichen Diagnostik mit Extrakten, wo sozusagen viele verschiedene Allergene drinnen sind, nicht möglich. Und der moderne Trend geht dahin, dass wir nur mehr mit den Einzelallergenen, die für die Reaktion verantwortlich sind, hantieren, unter der Bezeichnung der Komponentendiagnostik. Also hier wird für die In-vitro-Diagnostik keine Gesamtextrakte, sondern einzelne Allergene verwendet. Wir können das in Einzeltests testen. Sie haben vielleicht auch schon gehört vom Allergenchip. Also es gibt auch diese Möglichkeit. Auf diesem Allergenchip sind auch lauter Einzelallergene drinnen. Und mittlerweile kann man auch sagen, dass diese Komponentendiagnostik durchaus state of the art in der In-vitro-Diagnostik der Allergologie ist. Und es ist eben auch praktisch wichtig, und das ist mein letztes Bild, soll nur veranschaulichen, warum das zum Beispiel wichtig ist, wenn man einen Patienten in der Praxis hat, der über eine Feigenallergie berichtet, dann könnte das jetzt eben eine Kreuzreaktion mit Birkenpollen sein, es könnte aber auch eine Kreuzreaktion mit Ficus benjamina sein. Und das ist nicht unwichtig, das zu unterscheiden, weil der schwere Grad dieser allergischen Reaktionen zwischen diesen beiden Feigenallergietypen sehr unterschiedlich ist. zum Beispiel bei der Beigen, diese Birkenpollen verwandten Feigenallergene sind sehr empfindlich, die gehen beim Trocknungsprozess kaputt, daher reagieren diese Birkenpollenallergiker auf die getrockneten Feigen nie und sie sind auch sehr empfindlich gegenüber saurem pH, werden also im Magensaft zum Beispiel sofort zerstört, sodass es zwar orale Symptome im Rachen- und Mundhöhlenbereich auslösen kann, aber niemals systemische Reaktionen, während das bei den echten Ficus benjamina assoziierten Feigenallergien sehr wohl der Fall ist. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit sehr herzlich bedanken. Applaus